So, guten Morgen. Wir sind ja mitten in einer Predigtreihe zum Buch Daniel. Da hat uns Joe jetzt schon ein paar Mal mit hineingenommen. Was ist denn da bisher passiert? Wir sind ungefähr im Jahr 600 vor Christus und da ist einiges sehr Trauriges passiert, nämlich ganz Israel wurde zerstört von einer großen Armee von König Nebukadnezar und der König hat auch Jerusalem platt gemacht und ein Großteil der Bevölkerung ist wahrscheinlich dabei auch gestorben. Einige wurden verschleppt ins Exil, ganz weit weg nach Babel. Und dieser Daniel, der ist eben einer von diesen Exilanten. Der ist also mit zum König Nebukadnezar in den Palast gekommen. Und der hat es eigentlich ganz gut, denn der wird da gut umsorgt, hat 3 Jahre lang eine sehr gute Ausbildung bekommen und soll da jetzt diesem König dienen. Wir haben schon einiges gehört, was dem Daniel da so passiert. Zum einen bekommt er auch einen anderen Namen, denn der König, der ist ja ein richtiger Herrscher und der nimmt es sich auch heraus, einfach diesen Juden, die er mit verschleppt hat, einfach andere Namen aufzudrücken. So nach dem Motto, ich kann über dich verfügen, tun und lassen, was ich will. Denn König Nebukadnezar, der erste große Weltherrscher zu dieser Zeit, der entscheidet letzten Endes ja über Leben und Tod. Ja, wir haben auch schon ein bisschen gehört, der ist auch so jemand, der eigentlich gar nichts dagegen hat, wie Gott verehrt zu werden. Da lässt er sich mal eine Statue bauen. Weltherrscher haben manchmal so komische Attitüden, ne? Ja, und viele Geschichten, die wir im Buch Daniel lesen, die handeln eigentlich so vom Gleichen. Es geht immer so um das große Thema, wer ist denn eigentlich der Chef? Wer hat denn eigentlich das Sagen? Habe ich mal ein Bildchen mitgebracht. Schwupps. Wer hat denn eigentlich das Sagen? Ist es rechts dieser große König Nebukadnezar oder ist es eigentlich Gott? Sitzt Gott am längeren Hebel? Und dieser epische Kampf zwischen einem irdischen Mächtigen und dem himmlischen lebendigen Gott, der wurde wahrscheinlich von Angedenken der Zeit immer wieder ausgetragen. Gar nicht mal so lange her, 1000 Jahre vor dieser Geschichte mit Daniel und König Nebukadnezar, da gab es auch schon diesen großen Kampf. Da war nämlich der Pharao in Ägypten versus das Volk Israel und da hat Gott die 10 Plagen ausgepackt, um seine Macht zu demonstrieren und zu zeigen, dass er eben am längeren Hebel sitzt. Heute mit Kapitel 4 im Buch Daniel, da haben wir auch wieder so einen Text, wo es um diese Frage geht. Wer ist denn eigentlich der Chef? Bevor wir in diesen Text hineinschauen, die Frage an dich. Wer ist denn dein Chef? Wer bestimmt, was du arbeitest, wie du deinen Alltag verbringst, mit wem du Zeit verbringst? Wer ist dein Chef? Das Kapitel 4, was wir uns heute anschauen, das ist ganz schön lang. Braucht mindestens 10 Minuten zum Vorlesen, das mache ich jetzt nicht, das dürft ihr gerne zu Hause einmal nachlesen. Der Text, der ist eine Autobiografie. Das heißt, man könnte auch sagen, es ist ein Tagebucheintrag von unserem König Nebukadnezar. Ganz spannend geschrieben, nämlich als ein offener Brief an alle Völker. Also der hat sich irgendwann mal hingesetzt und das aufgeschrieben und irgendwie hat es Daniel, wer auch immer das dann aufgeschrieben hat, in die Finger bekommen. Also ein Tagebucheintrag vom König Nebukadnezar und in diesem Tagebucheintrag, da geht es um einen Traum. Gott nutzt ganz verschiedene Wege, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Gerade haben wir es ja gehört, er kann auch über Steine sprechen, durch Steine sprechen. Und in dem Fall bei Nebukadnezar waren es öfters Träume gewesen. Das ist der 2. große Traum, von dem uns berichtet wird in dem Buch, den dieser König bekommt. Der 1. Traum, der liegt wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte hinter uns, aber der war so gewaltvoll, so ja, inhaltsstark gewesen, den hat der König garantiert nicht vergessen. In diesem 1. Traum, da ging es um so das große Ganze, könnte man sagen. Da ging es um die Weltreiche, die kommen und gehen. Und der König Nebukadnezar hat damals schon von Daniel diesen Traum gedeutet bekommen und hat schon gesagt bekommen, irgendwann wird es mit ihm zu Ende gehen. Wann genau, das wusste er aber natürlich nicht. Und in diesem 2. Traum, da wird es jetzt ein Ticken persönlicher. Da ist von einem wunderschönen, großen Baum die Rede. Ein Baum, der bis zum Himmel reicht. Und dieser Baum, der wird auf Geheiß von einem Engel einfach umgehauen. Was noch übrig bleibt, ist ein Baumstumpf, und dieser Baumstumpf, der wird angekettet. Und diesem Baumstumpf wird ein menschlicher Verstand zugesprochen, und dieser menschliche Verstand, der wird durch einen tierischen Verstand ersetzt. Zuerst mal ein bisschen komisch und auch gruselig an. Und dieser Zustand des Baumstumpfes, der soll eine ganz schön lange Zeit anhalten. Der Engel, der gibt auch eine Erklärung für diese Aktion. Er sagt nämlich: Dadurch sollen alle Lebenden die Macht des Höchsten erkennen. Gott hat Macht über das Reich der Menschen, und damit ist der Traum zu Ende. Tja, wenn ihr das träumen würdet, würdet ihr wahrscheinlich auch nicht so ruhig aufwachen. Der König Nebukadnezar, der ist jedenfalls total entsetzt. Und er weiß, okay, das ist eine ganz persönliche Geschichte, irgendwie muss es da um ihn gehen, aber er hat nicht so die Ahnung. Und befällt jedenfalls ein mächtiger Schrecken. Wer kann ihm jetzt helfen, diesen Traum zu verstehen? Kurz überlegen, ja, wen rufe ich an? Der König ruft seine Sterndeuter und seine Wahrsager, also der hatte einen Riesenpulk von Gefolgsleuten, die nur dafür da waren, ihm unter anderem auch solche Träume auszulegen. Aber diese Leute, die können ihm nicht helfen, kein einziger. Und damit haben wir das gleiche Spielchen wie schon bei diesem ersten großen Traum, den wir im Buch Daniel finden. Und man stellt sich so ein bisschen die Frage: Moment mal, König Nebukadnezar, du hattest doch schon mal so einen großen Traum, und da konnte dir Daniel weiterhelfen. Der dem höchsten Gott, dem lebendigen Gott dient. Warum rufst du nicht einfach mal wieder nach dem Daniel? Der könnte doch vielleicht helfen. Aber anscheinend ist das vielleicht auch für uns so ein kleines Learning, das wir mitnehmen. Auch wenn man schon Erfahrungen gemacht hat, aus denen man hätte lernen können, kommt man doch wieder an der gleichen Stelle raus. König Nebukadnezar hat an der Stelle auf jeden Fall aus seiner Erfahrung nicht gelernt. Vielleicht geht es uns ja auch manchmal so im Leben, dass wir einfach immer wieder uns ein bisschen im Kreis drehen, die gleiche Strecke nochmal laufen und erst am Ende dieser Strecke feststellen: Ah, Moment, da war ich doch schon mal. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Wissen, zwischen Kenntnis und Erkenntnis. Der König, der ist irgendwie so beim: Ah ja, ich weiß ja, da ist der Daniel mit seinem großen Gott. Aber irgendwie kann er es noch nicht umsetzen so richtig. Ich habe mal nachgeschaut in diesem ersten Traum, da sagt der König Nebukadnezar sogar am Ende: Wow, es ist wahr, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Er enthüllt Geheimnisse. Aber genau diese Erkenntnis ist bei ihm total in Vergessenheit geraten. Man könnte vielleicht auch anders sagen, der König denkt mal wieder: Ach, ich kriege das doch irgendwie alleine hin, mit meinen menschlichen Fähigkeiten, mit meinen Mitarbeitern. Wird schon wieder, alles gut. Darin könnte ich mich zumindest auch wiederfinden, in diesem: Ah ja, ich kriege das schon alleine hin, ich will unabhängig bleiben, ich möchte mich nicht abhängig machen von so einem großen Gott. Ich will doch selbst groß sein. Jedenfalls ist bei diesem König eben nicht alles gut. Er ist weiterhin ja entsetzt und braucht dringend Hilfe. Und zu guter Letzt darf also auch Daniel an diesen Traum ran und wird zum König gerufen. Spannend ist da die Anrede, die der König wählt, als er den Daniel empfängt. Er spricht ihn nämlich an mit Belshazzar, das ist dieser Name, den er ihm gegeben hat, nach dem Namen meines Gottes. Das passt jetzt irgendwie nicht dazu, dass der König ja eigentlich im gleichen Atemzug auch erwähnt, dass in Daniel der Geist der heiligen Götter ist. Was denn nun? Was will denn der König jetzt eigentlich sagen? Auf der einen Seite wird klar, dass der König schon um diese besonderen Fähigkeiten vom Daniel weiß. Auf der anderen Seite sehen wir da, dass der König immer noch sehr stolz auf seine eigenen Götter ist. Der hatte irgendwie jede Menge Götter, die er verehrt hat, die er hochgehalten hat in seinem Königreich. Und auf irgendeine Art und Weise möchte er da die ein bisschen höher erheben als diesen Gott vom Daniel. Den ignoriert er erst einmal und will einfach nicht wahrhaben, dass seine Macht und seine Herrschaft letzten Endes auch was mit diesem großen, lebendigen Gott zu tun hat. So hat Nebukadnezar also zwar Kenntnis, aber noch keine Erkenntnis. Was fallen dir für Situationen ein, wo es dir auch so geht? Du weißt um was, aber dieses Wissen hat dich noch nicht weise gemacht. da ist irgendwie Kenntnis, aber noch keine Erkenntnis. Der König jedenfalls erzählt Daniel seinen Traum. Und Daniel, dem geht es ziemlich ähnlich wie dem König. Als er das Ganze gehört hat, da ist er auch erstmal total geschockt. In der Bibel steht, Daniel war starr vor Entsetzen. Dieser Traum, der hat ihn so richtig mitgenommen. Und er bekommt in diesem Fall auch gleich von Gott die Deutung mitgeteilt. Das heißt, er kann dem König auch gleich erzählen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Und das ist nichts Gutes. Wie nun solch eine belastende Deutung einem solch unberechenbaren und grausamen Despoten mitgeben? Wie kann man das denn gut verpacken? Ein Kollege von mir sagt immer wieder, der Überbringer der Nachricht wird getötet. So nach dem Motto, pass auf, Josua, was du sagst. Daniel, aufpassen, was du sagst. Da ist schließlich der König Nebukadnezar. Der hat ja erst vor, keine Ahnung, ein paar Wochen oder so, deine Freunde in den Feuerofen gesteckt. Mit dem ist nicht zu spaßen. Daniel wählt seine ersten Worte sehr sorgfältig aus. Da sagt er nämlich, mein Herr, möge doch der Traum deinen Feinden gelten und seine Deutung deinen Widersachern. Also er versucht da wirklich Empathie und Mitleid zu zeigen. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ach, vielleicht war das einfach nur strategisch. Auf der anderen Seite glaube ich wirklich, das war echte Empathie, die der Daniel da dem König entgegengebracht hat. Und das finde ich schon beachtlich. Erinnern wir uns gerade an diese Geschichte mit dem Feuerofen. Das waren Daniels beste Freunde. Und da hat der König überhaupt nicht dran gedacht. Also aus menschlicher Sicht würde ich sagen, ich könnte da schon allen Grund zur Schadenfreude haben, dass jetzt der König Nebukadnezar da so einen fiesen Traum bekommt. Aber bei Daniel merken wir, dass er eigentlich genau das macht, was Jesus ein paar hundert Jahre später dann auch in der Bergpredigt sagt. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das nehme ich dem Daniel hier voll ab, dass er da ganz empathisch auch dem König entgegentritt. Und Daniel, der deutet nun den Traum. Der Baum, das bist du, König, sagt er gleich ganz unmissverständlich. Dieser starke Baum, der also bis zum Himmel reicht, der steht für den König Nebukadnezar und sein großes Königreich. Es symbolisiert natürlich die Macht, die Gott ihm als diesem Vertreter, dem Herrscher dieser Zeit gegeben hat. Schauen wir uns diesen Baum ein bisschen genauer an, der wird nämlich sehr detailliert beschrieben. Hier habe ich euch mal ein bisschen den Bibeltext dazu eingeblendet. Es steht zu dem Baum, er stand mitten auf der Erde und er war sehr hoch. Der Baum wurde immer größer und stärker, er reichte bis zum Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Welt zu sehen. Er hatte schönes Laub und viele Früchte, sodass er Nahrung für alle bot. Unter ihm fanden die Tiere des Feldes Schatten, in seinen Zweigen wohnten die Vögel des Himmels. Alle Lebewesen ernährten sich von ihm. Also ein echt schöner Baum, so einen, den man vielleicht gerne auch bei sich im Garten stehen hätte. Seine Höhe, die war gewaltig, steht da, reichte bis an den Himmel. Das deutet natürlich ein Stück weit auch auf diesen Hochmut vom König Nebukadnezar hin. Ich erinnere euch, so am Anfang der ganzen biblischen Geschichten, da gibt es den Turmbau von Babel. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es damals schon die Leute in Babel waren, die gesagt haben, hey, lasst uns einen Turm bauen. Ein Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht und machen wir uns einen Namen. Und hier haben wir jetzt also einen Nachfolger von diesen babylonischen Leuten in König Nebukadnezar und der will das Gleiche mit seinem Weltreich letzten Endes auch erreichen. Er will sich einen Namen machen. Dieser Baum, der wurde groß und stark. Das macht klar, dass Nebukadnezar nicht von Anfang an dieser starke Herrscher war. Es hat natürlich Stück für Stück durch viele große Schlachten natürlich auch seine Macht zugenommen. Das entwickelt sich mit der Zeit. Wer hat ihm die Macht gegeben? Dahinter steht natürlich Gott. Gott hat ihm diese Macht gegeben, immer größer und stärker zu werden. Und dieser Baum, der hat richtig schönes Laub. So wie wir in den letzten Wochen ja wunderschön hier unsere Wälder anschauen konnten, mit bunt gefärbtem Laub. Das Laub, das steht für das, was von außen sichtbar ist, ne? Das, was wir mit dem Auge wahrnehmen. Die Pracht und die Herrlichkeit des Königs, die war sicher auch richtig schön anzusehen. Vielleicht auch die ganzen Bauten, die er geschaffen hat. Alles fürs Auge. Für das menschliche Auge also sehr beeindruckend. Und da habe ich gedacht, ja, hey, das ist es doch auch bei mir oft. Ich lasse mich auch häufig einfach von meinem Auge leiten, lasse mich schnell beeindrucken. Wir sehen die Fassade bei Menschen, wir sehen die Fassaden von Häusern. Es gibt ganz viel, wovon wir uns schnell beeindrucken lassen, was einfach nur äußerlich ist. Das macht vielleicht auch vor unserer Gemeinde gar nicht Halt und wir ordnen hier die Leute vielleicht in unterschiedlich fromme Lager ein oder so. Und boah, hier vorne steht der Josua, ein Prediger. Aber nur weil ich hier stehe, heißt es ja noch bei weitem nicht, dass ich deswegen eine bessere Beziehung zu Gott habe als ihr. Also lasst euch nicht von schönem Laub täuschen. Was lernen wir noch von dem Baum? Er hatte natürlich auch Früchte, seine Frucht war zahlreich und diente zur Nahrung für alle. Das macht natürlich ein Stück weit diese Abhängigkeit klar, die das ganze Volk in dem Land auch von dem König hatte. Der konnte entscheiden, wer zu essen bekam und wer nicht. Und viele konnten ohne ihn letzten Endes auch nicht existieren. Dafür steht eigentlich auch noch dieses nächste Vers, die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm. Das heißt, da gab es Schutz bei dem König. Wer mit ihm unterwegs war, stand unter seinem Schutz, fand bei ihm Sicherheit. Natürlich auch nur, wenn man sich ihm gnadenlos untergeordnet hat. Also es war auch nur so ein Solala-Schutz. Und auf diese ausführliche Beschreibung des Baumes folgt nun die Ankündigung des Gerichts. Da gibt es einen himmlischen Boten, der kommt und der sagt eben, dass dieser Baum umgehauen werden soll, aber nicht komplett vernichtet. Sprich, es bleibt noch so ein Baumstumpf übrig. Aber alles geht dahin. Das schöne Laub wird abgestreift, die Früchte werden verstreut. Nichts ist mehr so, wie es war. Die ganzen Tiere, die davor Schutz unter dem Baum gefunden haben, die müssen fliehen. Es zeigt also ganz klar, es geht mit dem Baum zu Ende. All das, was der Baum quasi an Gutem bisher gebracht hat oder auch an Sicherheit brachte, das ist dahin. Das, was noch bleibt, ist eigentlich für das menschliche Auge kaum noch sichtbar. Ne? So ein Baumstumpf, der geht mal schnell im Wald unter. Kaum sichtbar. Sichtbar ist auf jeden Fall dieses große Gericht, was über dieses wahrscheinlich erste wirklich große Weltreich zu dieser Zeit kommt. Und Daniel erklärt noch ein bisschen näher, was das bedeutet. Natürlich erstmal Königreich und Herrschaft ist dahin. Dem König wird alles genommen, was er sich aufgebaut hat. Und zweitens würde der König auf das Niveau eines Tieres herabsinken. Das ist ziemlich harter Tobak. Sein menschliches Herz soll in das Herz eines Tieres verwandelt werden. Mit anderen Worten, wie wir es uns vielleicht besser vorstellen können, der König würde wahnsinnig werden. Man würde ihn nicht mehr als Mensch mit menschlichen Zügen erkennen. Er würde dann von den Menschen ausgestoßen werden und muss entsprechend bei den Tieren wohnen. Er sollte Gras essen und sich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Wenn man das als so ein großer König hört, da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Und warum lässt Gott das alles zu? Es geht Gott darum, dass jeder und ganz besonders durch der König Nebukadnezar erkennt, dass Gott über allen steht. Er möchte, dass kein Zweifel daran ist, dass Gott tun und lassen kann, was er möchte. Gott setzt die Grenzen fest, nicht die Menschen. Das war damals so, das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Und manchmal verwendet Gott eben so richtig starke Zeichen. Und in diesem Fall zeigt Gott also diesem großen König Nebukadnezar ganz klar seine Grenzen auf. Sein Stolz, seine Arroganz, sein Hochmut, die geben Gott gerade keinen Raum. Da ist kein Platz für Gott. Alles dreht sich nur um diesen König Nebukadnezar, um sein Reich, um seinen Palast, um das, was er mag, keine Ahnung, seine Leibspeisen, seine Hobbys. Alles dreht sich um diesen gottgleichen König. Aber falsch gedacht, ein König wird zum Tier. Das ist quasi so die maximale Erniedrigung, die man sich vorstellen kann. Wenn man zurückschaut in die Schöpfungsgeschichte, da hat Gott ja den Menschen ganz bewusst als Ebenbild Gottes über die Tiere gesetzt. Er hat gesagt, wir sollen über sie herrschen. Aber wenn Menschen rebellieren und sich Gott gleich machen, dann setzt Gott also den Menschen wieder runter. Runter auf die Stufe der Tiere. Was ich noch dazu gelesen habe, ist, das Tier, das ist ja eher zur Erde hin orientiert. Die meisten Tiere, die gucken auch nach unten. Der Mensch aber, der soll mit dem Blick nach oben orientiert sein, hin zu Gott. Alles in allem also ziemlich schlechte Nachrichten für den König Nebukadnezar. Da ist eigentlich nichts mehr Hoffnungsvolles, ne? Da kann er einpacken. Was bleibt ihm da noch? Zum Glück gibt es in dem Traum noch so eine kleine positive Seite. Denn neben der Gerichtsankündigung hört er auch, dass dieses Gericht nur für eine bestimmte Zeit anhalten soll. Der Wurzelstock des Baumes, der soll nämlich in der Erde bleiben. Also der wird jetzt nicht rausgerissen, da kommt keine große Fräse und holt noch das ganze Wurzelwerk raus. Nein, der Wurzelstock soll in der Erde bleiben. Und im Bibeltext heißt es, 7 Zeiten sollen vergehen. Daniel erklärt das so, dass ihm das Königtum zurückgegeben werden sollte, sobald der König erkannt hat, dass der Höchste, also Gott, über das Königtum herrscht und es verleiht, wem er will. Unabhängig davon jetzt, wie lange diese 7 Zeiten sind, ob das jetzt 7 Jahre waren oder einfach nur eine symbolische Zahl, ist klar, dass es eine ganze Zeit braucht, bis dieser König von seinem Wissen, von seinem Kennen zur großen Erkenntnis kommt. Und so geht es uns vielleicht auch manchmal, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht. Dass es nicht von jetzt auf nachher geht. Der Traum hat ein klares Ziel, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Das wird auch ganz oft in dem Text wiederholt. Daniel sagt das dann auch nochmal in der Traumdeutung. Also man merkt, okay, das ist so das große Learning, das ist das Fazit, was wir mitnehmen sollen. Der König natürlich und wir heute auch. Gott steht über allem. Und entsprechend finden wir auch 4-mal in diesem Text das Wort erkennen. Also es geht immer darum, dass wir erkennen, wer ist der Mensch, wer ist Gott, wer hat das Sagen. Somit lernt also nicht nur der König, was von dem Traum, sondern natürlich auch wir eine wichtige Lektion. Es geht nicht um unsere eigene Ehre, um das, was wir geschafft haben. Es geht um Gott. Und das finde ich im Alltag gar nicht so leicht immer umzusetzen. Denn was ist jetzt guter Stolz? Was ist schlechter, falscher Stolz? Verschwimmt alles auch so ein bisschen miteinander, ne? Wir können dankbar darauf sein. Viele Kinder und Enkelkinder haben wir gerade von der Monika gehört. Und ein bisschen stolz ist man vielleicht auch, was man seinen Kindern mitgegeben hat, was Gutes aus ihnen geworden ist. Und doch soll es immer ein Dank hin zu Gott sein. Der, der es ermöglicht. Gott, der Ermöglicher im Hintergrund unseres Lebens. Und das sollen wir nie vergessen, dass er letzten Endes der Urheber ist. Wenn wir das vergessen, dann kommt eben ganz schnell die Überheblichkeit ins Spiel. Dass es sich um uns dreht, dass wir sagen, hey, wow, das war ich, das war meine Stärke, ich bin der Hit. So, der Traum ist gedeutet. Der König weiß jetzt, was Sache ist, weiß insgesamt, steht es ziemlich schlecht um ihn, aber es gibt irgendwie auch noch so was, einen Ausblick, der könnte ganz positiv sein, nach 7 Zeiten eben. Und Daniel nimmt sich jetzt raus, nach dieser Deutung dem König noch einen Rat mitzugeben. Er war ja schließlich auch oberster Ratgeber seit vielen Jahrzehnten, also macht er das auch noch weiter. Er gibt dem König einen Rat und ist damit also nochmal richtig mutig, auch wenn er das höflich formuliert, doch recht eindeutig und klar. Und zwar sagt er dem König Folgendes: Kehre dich vom Unrecht ab und halt dich an das Recht. Mach deine Vergehen wieder gut, indem du Armen Gutes tust. Es scheint so ein bisschen eine Möglichkeit für den König zu geben, diesem großen Baumumhau noch zu entgehen. Zumindest versucht Daniel ihm da einen Weg aufzuzeigen, wie er auf den rechten Weg wieder zurückkommen kann. Sagt, hey, das sind 2 wichtige Sachen, kehre dich vom Unrecht ab und werd auch ganz aktiv mit Gutem tun, ja? Übe Barmherzigkeit. Praktizierte Gerechtigkeit, erkennbares Mitleid, das wären sozusagen die ersten guten Früchte von einem neuen Baum gewesen. Das ist das, was sich dann wünscht, was wir uns ja auch oft wünschen, dass wir wirklich da aktiv werden, dass wir auf unseren Nächsten zugehen, dass wir von unserem Reichtum weitergeben, ob das jetzt materieller Reichtum ist oder eben unsere guten Gaben, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, die für andere einzusetzen. Gute Früchte. Und die könnte natürlich der König auch jetzt an den Tag legen. Aber was macht er nun mit diesem Rat vom Daniel? Wir wissen es nicht so richtig. Wir wissen zumindest, dass der König darauf nicht weiter reagiert hat. Das ist immerhin schon besser als der Pharao 1000 Jahre früher. Der war nämlich fuchsteufelswild. Als er damals von Mose und Aaron da eine Standpauke bekommen hat, da hat der Pharao damals nämlich gesagt, wer ist denn der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll? Ha, den kenne ich nicht, diesen Herr. Beim König Nebukadnezar, da dürfte es eher ein bisschen Gleichgültigkeit gewesen sein. Okay, habe ich mal gehört und ich gehe mal weiter. Kommt mir auch bekannt vor, ich bin auch öfters gleichgültig. Denkst du, naja, könnte schon was dran sein, aber ist vielleicht ein bisschen aufwendig, da muss ich aus meiner Komfortzone rauskommen. Lass ich vielleicht doch erstmal lieber. Kräht ja kein Hahn danach. Einfach mal Füße stillhalten, ja? Kennt ihr vielleicht auch. So macht das jedenfalls der König Nebukadnezar. Es gibt keine große Umkehr, er macht einfach mal so weiter wie bisher. Und so kommt es, dass anscheinend ziemlich genau nach einem Jahr die Prophezeiung in Erfüllung geht. Alles beginnt damit, dass der König fröhlich oben auf seinem Dach spazieren geht. Das erinnert wiederum an den König David, der hat das auch schon ein paar Jahre vorher gemacht. Trübsal geblasen und der König schaut auf sein großes Reich und sagt, ist das nicht das großartige Babylon? Ich habe es gebaut als Sitz meiner Königsherrschaft, voll Stärke und Kraft zu Ehren meiner Hoheit. Und kaum hat er das ausgesprochen, bäm, kommt die Engelsstimme und er wird quasi vom Hocker gerissen und das Urteil wird vollstreckt. Nebus Herz war voller Stolz beim Anblick dieser Stadt und sein Mund, das sprach das aus, was schon lange in seinem Herzen war. Es ging alles um ihn. Jesus sagte einmal, aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Genau das sehen wir hier auch. Das, was in uns tief drin ist, das ist das, was wir auch weitergeben. Und das bewahrheitet sich hier. Nebu schreibt sich seinen Erfolg ganz alleine zu. Und so war er also hochmütiger, als es je gewesen ist. Und Hochmut führt zu einem Fall. Auch da können wir lernen. Es gab mal den großen König Salomo, auch ein paar hundert Jahre vor dem König Nebukadnezar. Der hat ein dickes Buch der Sprüche geschrieben. Und da gibt es einen Vers, Sprüche 16, Vers 18. Da steht, Überheblichkeit steht vor dem Zusammenbruch. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Leider hat es diese Sprüchesammlung wohl nicht bis zu Nebukadnezar geschafft. Ja, in dem Augenblick, wo Nebukadnezar das also ausspricht, wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen. So steht es in der Bibel. Er wurde ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder. Ein ziemlich beschämender Anblick, den mächtigsten Mann der damaligen Zeit jetzt also so erniedrigt zu sehen. Und das Spannende ist, dass dieses Geschehen nicht nur biblisch belegt ist, also klar, Primärquelle ist die Bibel, es gibt auch außerbiblische Quellen, die eben davon berichten, dass dieser König Nebukadnezar ganz plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist, war er einfach weg und kam dann erst zum Ende seiner Lebzeiten wieder auf die Bildfläche. Das fand ich auch spannend mal zu lesen, spricht doch wahnsinnig für die Bibel, oder? Genial, dass sich hier auch weitere historische Berichte mit der Bibel decken. Wir haben hier also auch ein Stück weit eine Warnung an uns alle, die Jesus nachfolgen, dass wir nicht so zum Tier werden, uns nicht wie ein Tier verhalten. Eselsbrücken, die sollen wir sicher bauen, aber wir sollen nicht zum Frosch werden. Kommen wir zum Schluss dieses Kapitels 4. Der König ist also am Ende, wie der verlorene Sohn. Im Gleichnis von Jesus ist er jetzt ganz unten gelandet. Und am Ende dieser Zeit, diese sieben Zeiten, der erhob jetzt König Nebukadnezar seine Augen zum Himmel. Da kommt jetzt also dieser Moment der Erkenntnis. Endlich! Der entscheidende Wendepunkt. der Blick nach oben verändert alles. So schreibt es auf jeden Fall hier der König in seinem Tagebucheintrag. Irgendwann schafft er es also, seinen Blick von sich selbst, vielleicht auch von dem Mitleid, was er jetzt mit sich hatte, wegzuwenden, hin zu Gott. Er schaut nach oben, der Blick richtet sich zu Gott. Und in dem Moment kommt sein Verstand auch wieder zurück. Gott gibt ihm seinen Verstand wieder. Aber nicht nur das, Gott gibt ihm darüber hinaus seine Ehre, seine Herrlichkeit, seinen ganzen Glanz zurück. Die Berater, die machen sich auf dem Weg und holen ihn auf der Wiese, auf der Weide ab. Muss auch interessant gewesen sein. Der kriegt erstmal eine ordentliche Maniküre und Pediküre. Und er wird also wieder erhöht. Er kommt zurück in den Palast und wird noch einmal König. Gott setzt ihn wieder in seine alte Stellung ein und er beschüttet ihn erneut mit diesem Reichtum. Was sagt uns das über Gott? Was für ein gnädiger Gott. Ein Gott, der so viel mehr gibt, als wir verdient haben, als dieser König verdient gehabt hätte. Paulus schreibt im Römer dazu: Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Also Gott gibt einfach im Überfluss. Gerade dort, wo so offensichtlich die Schuld zu sehen war. Gerade da bringt Gott neues Leben hinein. Auf der einen Seite knallhart, aber doch voller Gnade. Und so versucht Gott uns auch heute, die Augen zu öffnen. Von Kenntnis zu Erkenntnis zu gelangen, von all dem Wissen, was wir aufgetürmt haben, was wir jeden Tag googeln können, doch zu Weisheit zu kommen und das auch wirklich anwenden zu können. Und vor allem von diesem Stolz wegzukommen, hin zu Dankbarkeit. Dankbarkeit hin zu dem, der nämlich am Ende des Tages das Sagen hat. Kleine Zusammenfassung, was nehmen wir mit an Erkenntnis? Diese Geschichte, die lehrt uns, dass erstmal die Regenten der Weltmächte das Sagen haben, sich gerne selbst in den Mittelpunkt stellen und natürlich auch da selbstherrlich erhöhen. Da haben wir genug Beispiele auch gerade auf dieser Welt. Und die Macht und die Autorität, die ihnen von Gott gegeben ist, die wird oft einfach überstrapaziert, wird benutzt, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und ganz viele andere zu unterdrücken. Das ist erstmal so. Wir lernen aus diesem Text, dass Gott manchmal sehr lange und harte Wege mit Menschen geht, um ihren Stolz zu brechen, um ihnen eben zu zeigen, dass Gott es ist am Ende des Tages, der das Sagen hat. Wir Menschen, wir sind nun mal das höchste Lebewesen auf dieser Welt und wir haben immer mal wieder dieses Problem mit dem Stolz und mit dem Hochmut. Das ist ein großes Thema, was uns wahrscheinlich ein Leben lang immer wieder begleiten und begegnen wird. Deswegen werden auch wir immer mal wieder lange und harte Wege mit Gott gehen, dass er uns da zeigen kann, wer das Sagen hat, wer er ist. Und vor allem können wir am Ende dieses Textes auch mitnehmen, dass Gott ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist, der sehr, sehr gerne im Überfluss gibt, weil er sich wünscht, dass wir aus seiner Fülle leben, nicht aus unserer Fülle, sondern aus seiner Fülle. Und dann hat er wirklich mehr als genug zu geben. Bei allem ist Gott der Chef, er bestimmt Zeiträume, ne? Er bestimmt Zeiträume von solchen Trübsalzeiten, er bestimmt, wann wir zur Erkenntnis kommen, er bestimmt auch, dass wir wieder mit ihm zusammen unterwegs sein können. Zurück zur Einstiegsfrage, wer ist dein Chef? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Lass es Jesus sein, denn er liebt dich von ganzem Herzen und er möchte auch heute wieder mit dir einen Neuanfang gehen, wieder voll durchstarten und dich überschütten mit all dem Guten, was er zu bieten hat. Lass dir an ihm genügen. Amen. Ich bete mit uns. Vater, danke für diesen Tagebucheintrag und für diesen ehrlichen Blick vom König Nebukadnezar auf seinen Hochmut und Stolz. Und dass wir von ihm lernen können, dass das einfach ein Weg ist, der zu nichts führt, außer zu innerer Leere und Überheblichkeit, zur Unterdrückung von anderen, aber nicht zur Nächstenliebe. Und ich möchte dich bitten, dass du uns tiefe Erkenntnis schenkst, wie wir selbst einen Weg gehen können mit dir, der geprägt ist von Dankbarkeit für all das Gute, was du in uns gelegt hast, an Gaben, an Fähigkeiten, an Menschen, auch an Materiellem, dass du uns zeigst, wie wir das teilen können, wie wir das weitergeben können, zu deiner Ehre und zum Wohl für viele. Ich danke dir, dass du nie beim Gericht Halt machst, weder im Alten noch im Neuen Testament, sondern dass du immer der Gott bist, der bei aller Ehrlichkeit und Wahrheit auch für das steht, was danach kommt, nämlich für neues Leben, für Erneuerung, für Gnade und Barmherzigkeit. Herr, lass uns auch das neu erfahren. Sei ganz besonders bei den Menschen, die das noch nicht erfahren haben, und begegne du ihnen, Herr. Und ich bitte dich auch für alle Weltherrscher. Es gibt so viele Menschen, die mir gerade einfallen, die genau dieses Schema vom König Nebukadnezar verfolgen und genauso drauf sind. Und auch da möchte ich dich bitten, dass du Bäume fällst und Erkenntnis schenkst. Ich danke dir, dass du auch den Mächtigen begegnen kannst und auch ihnen den Weg hin zu dir zeigen kannst. Tu das, Herr, und zeig du, dass du das Sagen hast, dass du am längeren Hebel sitzt. Und befreie du viele Menschen aus dieser Unterdrückung und führe sie hin zu dir, Herr, in dein Licht. Amen.